Therapien am Bewegungsapparat, vor allem ultraschallgezielte Therapien am Bewegungsapparat, ist ein hochspannendes Thema, wie der Georg selber schon gesagt hat und auch belegt hat. Auch ich möchte noch einmal in diese Kerbe schlagen, um dieses Warum zu beantworten. Mittlerweile ist es eh so, dass sich viele das Warum gar nicht mehr stellen, aber ich weiß am Anfang noch, ich bin 2011 ins AKH gekommen, mittlerweile bin ich auch nicht mehr dort, ist noch wirklich oft heiß diskutiert worden, warum man das Ultraschall gezielt machen muss und warum man überhaupt mit dem Ultraschall da irgendwas machen muss, weil das macht man sowieso die ganze Zeit ohne Ultraschall schon. Warum sollte man das jetzt machen müssen? Ja. Zum Glück muss ich diesen Kampf nicht mehr kämpfen, sondern es haben genug Leute publiziert in diesem Bereich, um zu beweisen, was der Ultraschall für Vorteile hat. Und da gibt es zum Beispiel auch ein halbwegs rezentes Paper 2016, das wirklich hervorhebt, einfach das, was der Georg eh schon gesagt hat, dass einfach die traditionellen blinden Manöver durch den Ultraschall ersetzt werden. Das geht so weit, dass bei der Anästhesiologie, ich weiß nicht, wer Anästhesist von Ihnen ist, Sie wissen es von den Guidelines, es gibt viele Eingriffe, die Anästhesisten, wenn ein Ultraschallgerät im Raum ist, nicht mehr ohne Ultraschall-Guidance machen dürfen, per Gesetz. Ja. Ob es gemacht wird oder nicht, weiß ich nicht, aber ganz genau, es ist Pflicht. Ich möchte nicht so weit gehen, um zu sagen, ja, so soll es in vielen Bereichen sein, aber es soll nur darauf aufmerksam machen, dass viele Fachgruppen das schon verstanden haben und gesagt haben, es ist einfach so viel sicherer, so viel genauer, so viel besser, dass ich es in meiner Fachgruppe jetzt wirklich als eine Pflicht ansehe, das Ultraschall gezielt zu machen. Das darum, das habe ich nur gemacht, weil es toll ausschaut, wenn der ganze Bildschirm voll ist. Deswegen brauchen wir uns nicht anschauen. Die einzelnen Punkte sind weniger Komplikationen. Das ist schon mal eine Sache. In der Medizin sind wir in einem Bereich, wo wir ganz viele Sachen einfach noch nicht wissen, nicht abschätzen können. Es kann immer wieder was passieren. Es ist keine exakte Wissenschaft. Ja, ich komme aus der Technik eigentlich. Da ist alles ziemlich schön, was man misst, misst man ziemlich genau und Zahlen sind genau, es ist herrlich. Dann bin ich in die Medizin mehr oder weniger gewechselt oder übergeschlichen und es war alles ungenau. Ja. Und so wird es auch leider immer wieder sein. Und da ist ein Punkt, Komplikationen können immer auftreten. Und das Einzige, was wir tun können, ist schauen, dass wir so exakt wie möglich arbeiten, dass wir die Tools nutzen, um die Komplikationsrate möglichst nach unten zu schrauben. Und da ist der Ultraschall einfach fantastisch. Und das ist bewiesen in verschiedenen Studien. Brauchen wir nicht diskutieren, zum Glück. Bessere Ergebnisse, ja, das ist so ein bisschen ein Resultat oft aus weniger Komplikationen, bessere Ergebnisse. Das kommt darauf an, was für eine ultraschallgezielte Therapie ich mache. Weniger Schmerzen. Weniger Schmerzen ist eine Tatsache. Ja, ich habe immer wieder Patienten, ich mache sehr viele ultraschallgezielte Therapien, die dann schon zitternd auf der Liege liegen, ja, und mit schreckgeweiteten Augen die Nadel erwarten. Und ich frage sie, es ist nur ein Stich, ja, es ist ultraschallgezielt, ich sehe genau, wo ich hin muss, es ist ein Stich, ich gehe dorthin und sicher, es tut weh, ja, aber es ist in Ordnung. Und sagen sie, wissen Sie, ich habe das jetzt schon so oft infiltriert bekommen und das tut so sau weh jedes Mal. Und dann ist immer meine Frage, haben Sie das Ultraschall gezielt infiltriert bekommen? Und dann habe ich gesagt, na, Ultraschall hat noch nie jemand benutzt. Dann sage ich, na, schauen wir mal, ich habe das Ultraschall gezielt und schauen wir, was passiert. Und natürlich tut es nicht weniger weh, nur weil ich den Ultraschallkopf drauf halte. Das Gute ist, wenn ich den Ultraschallkopf drauf halte, brauche ich einfach oft nur einen Stich. Ich durchsteche keine Bereiche, die ich nicht durchstechen sollte. Und allein dadurch tut das weniger weh. Und also es hat fast noch nie jemand gesagt, es hat mehr wehgetan als blind. Was sich daraus ergibt, ist natürlich auch die schnellere Funktionalität, gerade nach eben Gelenk- und Muskelinfiltrationen. Und das hat einfach oft damit zu tun, wie oft ich da rein infiltrieren muss. Ja, da muss man ein bisschen ehrlich zu sich selber sein. Wenn man irgendwo blind infiltriert, man braucht einfach vielleicht manchmal mehr Anläufe, bis man irgendwo drinnen ist, als wenn man das Ultraschall gezielt macht. Und damit ist es dann ja auch nicht schneller, wenn man es blind macht, was man ja oft fälschlicherweise glaubt. Ein Resultat daraus ist auch, dass ich geringere Dosen benutzen kann. Das ist bei der Lokalanästhesie unter Umständen egal, mag der ein oder andere denken. Einerseits ja, Andererseits nein, weil wenn ich, wie der Georg schon gesagt hat, isoliert einen Nerv ausblockieren möchte, um zu schauen, ob dieser einzelne Hautnerv für den Schmerz verantwortlich ist, und ich benutze da 10 Milliliter und die Anästhesisten wissen das, ich warte 10 Minuten oder so und die 10 Milliliter haben ein Areal taub gemacht, dass dort 50 Hautnerven involviert. Ja, dann kann ich mir erst wieder aussuchen, welcher es war. Andere Substanzen, wenn wir so in die Richtung ACP, PRP, Stammzellen etc. gehen, da ist es enorm wichtig, wo ich das hinspritze. Da reicht es nicht, wie bei der lokalen Anästhesie, dass ich das in die Nähe setze von dem Bereich, sondern wenn ich das zum Beispiel in einen Riss hineinsetzen möchte, dann muss ich auch ganz genau in diesen Riss hineinkommen. Und da ist jetzt nicht, dass ich eine geringere Dosis brauche, sondern ich habe es an dem Ort, an dem ich es wirklich brauche, die Dosis. Was soll uns der Ultraschall sein? Superschönes Schieferbild, länger ist es her. Guidance im Nebel. Ja. Und ganz kurz das Copyright für YouTube. Und darauf möchte ich jetzt so ein bisschen eingehen. Ich möchte das ein bisschen aufteilen in Punktionen und Techniken. Letztendlich alles, was wir machen, ist eine Nadel mit dem Ultraschall anschauen und schauen, wo sie hingeht. Ja, also so die große Hexerei ist die ultraschallgezielte Intervention jetzt nicht. Gelenke. Punktion von Gelenken, das ist etwas, wo ich sage, okay, natürlich brauche ich beim Kniegelenk keinen Ultraschall, um ins Kniegelenk hineinzukommen. Wobei sie bei der FIFA mittlerweile so weit sind, dass sie auch gesagt haben, sie machen alle Kniegelenkspunktionen mittlerweile ultraschallgezielt, zumindest die meisten. Da geht es aber eher darum, dass sie sich einfach die Komplikationen absolut nicht leisten können, wenn da ein Spieler mehrere Millionen kostet. Nur ein bisschen zum Nachdenken. Wo es aber wirklich sinnvoll ist, das Ultraschallgerät zum Punktieren zu nehmen, ist, wenn ich kleine Gelenke habe. Ja, sowas Simples wie die Rizarthrose, und ich nehme an, viele von Ihnen haben Rizarthrosen infiltriert, was auch immer Sie in die Rizarthrose hinein infiltrieren. Ich möchte Ihnen nichts vorschreiben und auch nichts ausreden. Das müssen Sie sich selbst überlegen. Das Gelenk ist doch gar nicht so groß, wie man glaubt, wenn man dort versucht hineinzustechen. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Cortison dort schon in die umliegenden Muskeln, Sehnen, Nerven etc. gespritzt worden ist, weil man einfach doch nicht im Gelenk war. Es kann sowieso nie jemand beweisen, wo man war im Nachhinein, ja, außer es ist eine arge Komplikation. Mit dem Ultraschall, hier ist ein schönes Video, wo ich eine Rizarthrose infiltriere. Man sieht schön, wie die Nadel links vom Bild kommt. Und was man hier sieht, ist das, was bei der blinden Infiltration ja auch passiert. Und zwar, Sie sehen die Nadel kurz nicht, ja, weil ich ganz kurz den Winkel verloren habe. Was mache ich dann? Ich schaue ein bisschen nach, gebe im Schallkopf vor und zurück, richte die Nadel bzw. den Schallkopf wieder auf, ziehe die Nadel ein bisschen zurück, bevor ich noch in der Kapsel bin und einen Schaden setze. Und schaue dann, wenn ich genau den Punktionsort habe, zack, und steche ins Gelenk. Und bin genau dort, wo ich sein muss. Ja. Und was ich hier auch noch kontrollieren kann, wenn ich jetzt meine Substanz, was auch immer es ist, spritze, kann ich schauen, ob sich die wirklich im Gelenk verteilt. Da ist es oft ganz nützlich, wenn Sie wirklich ein bisschen Luft auch mit dabei gemischt haben, was eh unabsichtlich oft passiert, weil diese kleinen weißen Kügelchen, die Sie sehen, das sind einfach Luftpartikel, die überhaupt nichts machen, die Ihnen aber schön anzeigen, dass Sie wirklich im Gelenk waren. Abgesehen davon, dass Sie sowieso die Distension vom Gelenk sehen. 100% im Gelenk. Stimmt nicht ganz, ein bisschen was geht beim Rückziehen immer in den Stichkanal. Funktion von Sehnen und Sehnenscheiden. Manchmal wollen sie in die Sehne hinein, oft wollen sie eben gerade nicht in die Sehne hinein. Ja? Wo sie eher hinein wollen, wenn sie Entzündungen haben in dem Bereich, sind die Sehnenscheiden. Hier ist dasselbe. Entweder ich spritze etwas rein oder ich sauge etwas heraus. Vielleicht ist nicht so der typische Fall, aber gefällt mir so gut. Was möchte ich hiermit zeigen? Ich habe es leider eh schon oben hingeschrieben. Das Läuferknie, ja, Tractus iliotibialis Syndrom, Tibial Band Syndrom, kennen sicher viele von Ihnen, einer der häufigsten Gründe für laterale Knieschmerzen bei jungen Läuferinnen. Gibt es mehrere Theorien, warum das genau stattfindet, ja, ob da wirklich eine Bursa ist oder ob da eine Pseudobursa ist, ein Verschiebelappen entsteht etc. Die Frage ist immer, was mache ich damit und was unter Umständen ist. Es gibt zum Beispiel den Teil, wenn ich klinisch nicht ganz sicher ist, ich kann eine diagnostische Blockade dort machen mit Lokalanästhesie, um zu schauen, ob das wirklich dort herkommt oder von etwas tiefer kommt. Oder ich kann auch dort verschiedene Substanzen hinspritzen, um die Heilung dort zu unterstützen. Wie gesagt, das Ganze ist immer ein kleiner Teil von der ganzen Therapie. Wenn Sie dem nicht die Beinachse anschauen oder schauen, wie schaut der Tensor Fasciculatus aus, hat der den Megazug drauf, ja, wie ist Knie, Sprunggelenk etc., werden Sie es nur mit irgendeiner Infiltration nie loswerden. Ja, das ist immer nur unterstützend in diesem Bereich. Ich kann mir sehr schön den lateralen Femokondyl anschauen, ich sehe die Flüssigkeit im Ultraschall schon, ja, und ich kann auch mit der Vaskularisierung sehen, dass dort Entzündung herrscht und kann dann zum Beispiel Ultraschall gezielt mit der Nadel hier, ich habe da jetzt Hyaluronsäure hier drunter gespritzt, die Hyaluronsäure dort in diesen Bereich, wo es mehr gleiten soll, hineinspritzen. Was Sie bei den ganzen Vorträgen sehen und immer bei diesem Vergleich Ultraschall-MR auch sehen, ist, warum MR so viel leichter ist, oft zum Interpretieren. Auf den T2-gewichteten Sequenzen ist alles böse hell, so auf die Art, ja, vor allem in der Sportmedizin. Und deswegen ist es so angenehm und so etabliert, weil es einfach viel einfacher ist. Beim Ultraschallbild ist das böse. Der Schmerz ist meistens durch ein Ödem, durch Exudation von Flüssigkeit ausgedrückt, ist dunkel. Und dunkel auf dunkel auf dunkel ist ein relativ schlechter Kontrast oft und dadurch muss man hier viel eingeschauter sein. Ganz kurz nur zum Ultraschall-MR-Vergleich. Punktion von Bursen. Ja, das ist irgendwie eines meiner Lieblingsthemen, wenn ich mit irgendjemandem diskutiere, ob es sinnvoll ist, das Ultraschallgezielt zu machen oder nicht. Schulter. Ja, hier super schönes Video. Klassische Geschichte bei vielen Sportlern, einfach eine Entzündung von der Bursa supracromialis, ja, durch Reibung. Es kann mir, ich muss immer aufpassen, aber ich sage es trotzdem, es kann mir niemand erzählen, dass wenn er hier blind spritzt, dass er nicht in die Sehne Cortison auch reinspritzt, wenn er Cortison spritzt oder was auch immer er dort spritzt. Ja. Wenn wir uns das links im Bild anschauen, ja, das ist der Humeruskopf, das ist die Sehne und dieses kleine dünne Läppchen drüber ist die Bursa. Ach, jetzt macht er nicht, was ich will. Und Ultraschall gezielt komme ich hier natürlich schön rein. Ja, was Sie sehen, ich bin direkt auf der Sehne drauf. Ja, und das ist ein halber Millimeter, den ich die Nadel tiefer reinstecke und schon bin ich in der Sehne drinnen. Ja. Natürlich diffundiert, je nachdem wie das Cortison ist, das Cortison auch ein bisschen rauf runter und ich sollte das sowieso dort nicht allzu oft in die Nähe spritzen. Aber wenn ich wirklich mal einen Patienten habe, jetzt gerade bei älteren Patienten, wo ich sage, okay, ich muss den jetzt irgendwie aus diesem Teufelskreis Schmerz rausschießen und ich möchte diese Bursa einfach mit Cortison infiltrieren, dann wäre es schon toll, wenn dieses Cortison in der Bursa drinnen ist und nicht in der Sehne drinnen ist. Die Patienten sehen wir auch, wo das Cortison öfters in der Sehne drinnen ist. Die kommen dann nämlich ohne Sehne wieder. Achso, jetzt bewegt sich's so schön. Genau, so hätte das von Anfang an sein sollen. Und ja, vielleicht noch einmal, weil es so schön ist. Übrigens wunderschönes Video vom Georg, nicht von mir. Einfach wie wunderbar exakt man mit dem Ultraschall diese Bursa infiltrieren kann. Ja. Punktion von Weichteilen. Da finde ich es auch irrsinnig interessant, mit dem Ultraschall zu infiltrieren. Warum? Bei Gelenken weiß ich ja von der Anatomie von außen her schon, welches Gelenk ich anstechen möchte oder nicht. Ja. Wenn ich Weichteile infiltriere, punktiere, also meistens Blutergüsse, Hämatome, Serome, was auch immer, ist mir schon im Vorhinein nicht ganz klar, wo genau der Bluterguss ist und wo genau der Riss ist und wo ich hinstechen möchte. Das heißt, ich habe diese Guidance, die ich von außen habe, ich bewege mein Fingergelenk, okay, also muss hier das Gelenk sein, die habe ich schon einmal nicht. Das heißt, bei diesem Fall zum Beispiel, das war ein, schlag mich dort, Volleyballspieler, glaube ich, oder ein Volleyballspieler, der eine Achillessehnenruptur hatte. Und diese Achillessehnenruptur wurde dann wunderbar operiert und es hat alles gut funktioniert. Das einzig Blöde, was passiert ist, er hat irgendwie ein bisschen zu früh wieder mit dem Sport begonnen und es ist eine Reruptur passiert. Und genau, dieses Schnaufen hatten wir auch alle. Und ich habe dieses Problem mit dieser Punktion sicher nicht gelöst, aber die Frage von den Chirurgen war dann legitim und toll. Es ist im MR ein kleines Hämatoserom jetzt zu sehen, das kommt jetzt gleich unten links in der Mitte, hier sehen Sie es, ja, das eben in diesem Rerupturspalt drinnen ist. Und er bittet mich, das abzusaugen. Und zwar aus dem Grund, was nicht Miete zahlt, muss raus. Sportmedizin, ganz wichtig. Weil, warum? Wenn Sie irgendwo ein großes Hämatom drin lassen und ein großes Serum drin lassen, der Körper muss das Zelle für Zelle einzeln abtransportieren. Und das dauert einfach ewig lang. Natürlich schafft er das. Ja? Aber wir reden hier von moderner Sportmedizin. Wir reden hier davon, kann ich am Sonntag wieder spielen? Also ich betreue teilweise noch immer die Rugby-Spieler, habe selber lang Rugby gespielt. Schaue ich jetzt nicht mehr so aus, ich weiß, aber das ist die erste Frage immer, kann ich am Sonntag spielen? Ja, kann ich am Samstag spielen? Kann ich nächste Woche spielen? Ja, und die Burschen wollen wieder, ja, die trainieren die ganze Zeit, die bereiten sich nur auf das vor und dann reißt ihnen irgendwo ein Muskel blöd. die sind einfach verzweifelt, weil sie jetzt nicht mehr spielen können. Ja? Und das ist immer die Frage. Das heißt, was wir machen müssen als Sportmedizin in dem Bereich, ist, wir müssen schauen, dass sie so schnell wie möglich sicher wieder auf den Platz kommen können. Und auch hier Ultraschall gezielt. Da gibt es wirklich einige Kollegen, die schicken das sehr gerne zu uns, einfach weil sie sagen, da probiere ich in der Ordi gar nicht mehr blöd, blind herumstechen herum, weil ich kriege sowieso manchmal nur die Hälfte raus oder weiß nicht, ob alles draußen ist, wenn ich einen Schall nicht bei mir habe. Viele haben den Schall auch schon bei sich, was super ist. Dann mache ich das Ganze Ultraschall gezielt oder schicke es zu jemandem, der das Ultraschall gezielt machen kann. Und man sieht auch hier wunderschön dieses Hämatoserum. Und das ist ein Video, das eine sehr hohe Auflösung hat, deswegen ist alles sehr langsam. Sie sehen schön die Nadel, wie sie hineingeht und dann geht es zu früh und weg ist es. Substanzen. Welche Substanzen spritze ich, welche spritze ich nicht? Nein, das ist etwas, auf das ich nicht eingehen möchte. Ich möchte Ihnen weder das Cortison einreden, noch möchte ich Ihnen das Cortison ausreden. Dasselbe ist mit ACP, PAP, Stammzellen etc. Da müssen Sie sich Ihre eigene Meinung drum bilden. Ja? Ich sage Ihnen nur, worum es im Ultraschall besser geht oder auch nicht. Nämlich, das war ein Patient, was hat der bekommen, was hat der gehabt? Der hat einen Tennisellbogen gehabt und was man so schön beim Tennisellbogen macht, ist tonnenweise Cortison hineinspritzen, weil das Tolle am Cortison ist, dass es den Entzündungsreiz rausnimmt und wie gesagt, ich spritze auch Cortison bei vielen Pathologien und es ist auch ein tolles Medikament und es ist sehr wichtig oft, aber man muss manchmal aufpassen, wenn man es nicht zu viel oder überhaupt nicht spritzt, ja? Und das ist wirklich das, was passiert, wenn man es wahnsinnig übertreibt. Das ist eine totale Atrophie der Haut schon. Ja, dementsprechend schaut das Gewebe drunter auch nicht wahnsinnig sexy aus. Und wenn man sich das jetzt kurz auf diesem Video anschaut, klassisch außen der Tennisellbogen, die Überreizung. Und was hier leider passiert ist, der hat nachher einen massiven Nervenschmerz bekommen. Ja, der dürfte so oft infiltriert worden sein, dass dort einer von den kleinen Hautnerven, die nämlich hier so direkt über den Ellbogen auf der Seite ziehen, entweder direkt verletzt worden ist oder in diese Narbe eingebacken war. Ja. Und wie man das beweisen kann, ist, wenn man diesen Hautnerv dann ultraschall gezielt blockiert, mit ein paar Milliliter Lokalanästhesie und schaut, ob der Schmerz weggeht. Das war ein Fußballtrainer, der selber sehr viel Sport gemacht hat. Und der hat das schon seit einiger Zeit gehabt und nach der Infiltration, nach dieser diagnostischen Blockade von diesem kleinen Hautnerv, hat er gesagt, wissen Sie, ich bin zum ersten Mal schmerzfrei. Dann geht es leider los, weil dann ist er glücklich und Sie müssen ihm sagen, in 2 Stunden kommt das wieder. Was man dann wirklich auf Dauer macht, muss man sich überlegen. Ja, es gibt mehrere Theorien. Entweder man operiert diesen kleinen Hautnerv, nimmt den raus, macht eine Neurolyse, macht eine Neurektomie. Oder was wir in diesem Fall gemacht haben, wir haben diesen Nerv immer wieder probiert freizuspülen mit Lokalanästhesie. Ja, was auch ganz gut oft funktioniert, ist mit Glukose dort zu arbeiten. Da gibt es verschiedene Techniken, die man machen kann. Wie gesagt, ich möchte Ihnen nicht einreden, was die beste Technik ist. Ich möchte Ihnen nur sagen, wenn Sie es machen, machen Sie es ultraschall gezielt. Substanzen, ACP, PAP, Stammzellen, Eigenfett, Schrägstrich Stammzellen, es gibt wahnsinnig viele Sachen. Umso moderner, spezifischer und aufregender das wird, umso genauer müssen Sie auch sein, wenn Sie es machen. Ja? Weil, wie gesagt, wenn Sie etwas, was diffundiert, wenn eine lokale Anästhesie irgendwo hinspritzen, Sie müssen sich nicht so genau darüber Gedanken machen, wo Sie es hinspritzen. Ja, 1 Zentimeter drüber, drunter, vollkommen egal. Wenn Sie das mit ACP, PAP, Stammzellen etc. machen, ist es schon nicht mehr so egal. Und die Hälfte der Wirkung geht verloren, wenn eine da ist. Das ist ein super schöner Fall. Nein, ich werde es noch nicht verraten, Sie werden es eh sehen. Was ist das? Ganz genau, eine Syndesmosenruptur. Das ist etwas, was extrem oft übersehen wird. Ich glaube, in Amerika ist das bei den Knöchelverletzungen einer der häufigsten Gründe für eine Klage, weil man eben nicht eins weiter raufschaut. Man schaut sich das ATFL an etc., aber man schaut sich nicht die Syndesmose an. Das ist auch sehr selten, es ist eine isolierte Syndesmosenruptur gewesen. Sehr schön, knack, Syndesmose weg. So schaut das Ganze im Ultraschall aus nach einiger Zeit. Und zwar, wenn das Ganze ausgeheilt ist, unter Anführungszeichen, und der Patient hat sehr lange Physiotherapie gemacht, fast ein halbes Jahr, das ist konservativ mit Walker verheilt und hat dann wieder mit dem Training begonnen, bildet sich so eine schöne dicke Narbenplatte hier, die auch in Ordnung ist, mit kleinen Verkalkungen, die tun nicht weh, die sind auch in Ordnung. Das Problem, was hier passiert ist, und zwar, weil mir das selber passiert ist, weil das mein eigener Knöchel ist, ist nach 5 Monaten Physio und erstem Training ist das passiert. Was ist das? Eine Reruptur der Syndesmose. Ja. Das heißt, Sie sehen hier wunderschön diese dicke Narbenplatte, Ja? Und durch diese dicke Narbenplatte läuft dieser helle Flüssigkeitsstreifen. Und das hat sich am Spielfeld wirklich so angehört. Das spürt man durch den ganzen Körper durch. Was macht man dann? Man sucht sich keinen Radiologen, der Blut abnimmt, um ACP zu spritzen, weil dann schaut das so aus. Nein, normal können wir das recht gut. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir es bei mir einmal selber probieren, weil ich probiere die Sachen immer gerne selber bei mir aus, bevor ich es bei Patienten auch mache. Und wir haben gesagt, okay, probieren wir es einfach. Wir spritzen in die Syndesmose ACP, PAP hinein, in diese Reruptur, ja, und schauen einfach, was passiert. Ja. Und genau das haben wir gemacht. Und jetzt gibt es eine Sache, da war ich noch jünger und im AKH. Ah, schade, das ist ganz wichtig, dass dieses Video funktioniert. Weil, was dürfen Sie, wenn Sie ACP oder PRP spritzen, nicht machen? Und warum wird Sie der Patient deswegen hassen? Sie dürfen keine lokale Anästhesie benutzen. Das ist das große Problem, das viele machen. Und ich kann Ihnen sagen, ACP ins Band tut ordentlich weh, aber es geht leider nicht anders. Eine lokale Anästhesie, ein Xylanest, ist vom Milieu viel zu sauer, als dass es das ACP in Ruhe lassen würde. Das heißt, wenn Sie irgendwo mit irgendeiner regenerativen Medizin arbeiten, ACP, Stammzellen, PAP, keine lokale Anästhesie setzen. Sie müssen das dem Patienten einfach vorher sagen. Ja? Was man machen kann, ist, dass man Hautnerven, die dieses Areal versorgen, vorher blockiert, so wie im Mini-Block. Das könnte man machen. Ich mache es nicht, das sind Sportler, die sollen das aushalten. Das hat wirklich wehgetan. Aber da ist das Nächste wieder, was dürfen Sie auch nicht machen, wenn Sie ACP, PAP etc. benutzen? Sie dürfen keine antientzündlichen Medikamente geben für die Zeit danach. Weil das ist total kontraproduktiv. Was möchte ich machen? Ich habe bei den Verletzungen immer die Phasen, ich habe sozusagen eine Entzündungsphase, ich habe eine Regenerations- und eine Remodeling-Phase. Ja? Und wenn ich jetzt wieder versucht, den Patienten, der in diesem Zyklus irgendwo blöd feststeckt und nicht in diese Remodeling-Phase kommt, ja, wo das Ganze super ausgeheilt ist, und ich versuche, den dort hinauszuschmeißen aus dieser dauernden Entzündungsphase, ja, und dann gebe ich dem erst wieder Entzündungshemmer, obwohl ich dem Entzündung induziere in dem Bereich, damit er wieder Heilung hat, vollkommen kontraproduktiv, aber das wird leider oft gemacht. Das heißt, ich spritze da 6-mal ACP rein, verlange einen Haufen Geld, gebe dem Entzündungshemmer die Medikamente, damit der Schmerz schön weg ist und er glücklich ist, gebe vielleicht noch lokale Anästhesie dazu beim Infiltrieren. Geld habe ich verdient, sonst ist nicht viel passiert. Und da auch wieder, ist es vielleicht manchmal zu streng, aber ich möchte es ein bisschen übertreiben, damit es auch hängen bleibt. Die Therapie, die Sie konservativ dazu machen, müssen Sie unbedingt machen. Es bringt überhaupt nichts, wenn Sie hier ACP, PHP, Stammzellen etc. spritzen und dann sagen Sie, keine Schiene, keine Physiotherapie, morgen aufs Spielfeld. Ja, das wird nicht funktionieren. Ja, wir unterstützen hier. Wir machen einen ganz kleinen Teil vom Puzzle aus. Substanzen. Es kann sein, dass ich zu lange rede, sonst muss man das später sagen. Botulinumtoxin, eine meiner Lieblingssubstanzen. Weil sie irrsinnig spannend ist und weil ich irrsinnig viele mitmachen kann. Piriformis-Syndrom, wer von Ihnen kennt das Piriformis-Syndrom nicht? Okay, Piriformis-Syndrom. Das Piriformis-Syndrom ist etwas, was ganz oft verwechselt wird mit so klassischen Bandscheibenvorfällen. Ja, wenn man sich in der Klinik nicht wahnsinnig gut auskennt, kann das schnell einmal passieren. Es ist auch oft überlappend und man kann es wirklich nicht unterscheiden. Das heißt, wenn ich mir die Wirbelsäule anschaue, und ich habe eine Schmerzsymptomatik, die so Gesäßbein runter ist und die Wirbelsäule ist bland und auch sonst passt irgendwie alles, muss ich ein bisschen ans Becken denken. Was beim Piriformis-Syndrom passiert, ist, dass der Nervus ischiaticus nicht unter dem Musculus piriformis, unter dem Muskel, unter dem Birnenmuskel durchgeht, sondern er geht durch den Birnenmuskel durch. Durch den Musculus piriformis. Was jetzt passiert ist, wenn dieser Muskel anspannt oder sonstige Bewegungen macht, wird der Ischiaticus komprimiert. Ja, und das kann eine Schmerzsymptomatik auslösen. Diese Patienten sind wahnsinnig verzweifelt. Ja? Das sind oft Sportler. Wir haben da Triathleten gehabt, wir haben Läufer gehabt, wir haben Yoga. Es geht quer durch alles durch. Ja? Das sind Schmerzen, die irgendwie nicht unter Kontrolle zu bringen sind. Oft geht es mit einer guten Bewegungs- und Physiotherapie. Manchmal geht das leider nicht. Hier gibt es auch einen Haufen Studien. Das heißt, hier noch einmal kurz gesagt, wenn das MR so ausschaut, auch wenn das wahnsinnig schnell ist, selbst für einen Radiologen, so, ja. Super schöne, sexy, blonde Wirbelsäule, ja. Dann müssen wir ein bisschen nach unten schauen, dann schauen wir uns das, alles zu schnell. Dann, kann ich zurück? Ja. Okay, ist egal. Bei dem MR vorher wollte ich Ihnen nur zeigen, dass Sie es auf die Schnelle vielleicht nicht sehen werden, weil ich wollte Sie fragen, ob es links oder rechts ist. Ist es links oder rechts? Jetzt ist es schon aufgelegt. Radiologen rechts, richtig. Links ist immer rechts und umgekehrt. Und man sieht es eigentlich nur, wenn man genau hinschaut. Ja. Also selbst bei den MRTs, wo ich die Anfrage stelle, Piriformis-Syndrom, wird es leider immer wieder übersehen vom befundenen Arzt, weil es wirklich, wirklich, wirklich schwierig ist. Ja, man muss da wirklich eingeschaut sein, um zu sehen, ob das quasi ein Split vom Nerv, also einmal drüber und einmal drunter, und wenn dann eine Muskelbrücke dazwischen ist oder nicht ist. Was mache ich jetzt mit diesem Patienten? Hier sehe ich es auch noch einmal schön. Ja? Hier ist der Piriformis auf der linken Seite, hier ist er auf der rechten Seite, hier ist er zweigeteilt. So, oben, unten, und da läuft der Nerv durch. Ja. Was mache ich jetzt? Ich habe es eh schon vorweggenommen. Ich spritze Botox in diesen Nerv, in diesen Muskel. Nicht in den Nerv, bitte, in den Muskel. Was macht das Botox? Das Botox nimmt quasi die Spannung aus dem heraus, macht ihn kleiner und gibt dem Nerv wieder mehr Platz. Wenn ich mich sehr arg spielen möchte, kann ich auch im Ultraschall die Diagnose stellen. Aber ganz ehrlich, das ist für uns mehr so ein bisschen schauen, wie gut sind wir. Ja, also wir haben eher den Verdacht dann im Ultraschall und machen auf jeden Fall immer das MR. Den Ultraschall benutzen wir nur dazu, dass wir das ganze Ultraschall gezielt infiltrieren. Hier ist ein bisschen eine atypische Position, hier infiltriere ich etwas weiter unten, weil der Split war etwas weiter distaler, und schaue, dass ich diesen Muskelbauch mit dieser Botox-Infiltration kleiner bekomme. Was sehen wir es noch einmal? Was passiert dann? Ich habe das jetzt hier mit dem MR-Verlaufs kontrolliert, weil das war eine Patientin, die ist am Anfang nicht sofort besser geworden. Wir haben gesagt, okay, wir schauen einmal nach, ob irgendwie eine Nervenreizung oder sonst irgendwas passiert ist. Und nachdem das MR fertig war, 5 Tage später, hat sie gesagt, nein, es geht ja eigentlich super gut, es war nur eine kurze Zeit nicht wahnsinnig gut, man muss ein bisschen warten. Ist genau das, was Sie hier sehen. Ja, also links ist das MR davor und rechts ist das MR danach. Jetzt echtes links und rechts. Und Sie sehen einfach, dass der Muskel auch wirklich kleiner wird. Ja. Und das ist wirklich gepaart mit Physiotherapie, also mit einer richtigen Bewegungstherapie für den Musculus piriformis. Das ist die einfachste Lösung für ein Piriformis-Syndrom. Ja, man muss das zwar unter Umständen wiederholen in bestimmten Abständen, weil Botox nicht ewig wirkt, aber selbst die Chirurgen, die hier sehr erfahren sind, wollen das nicht gerne operieren. Das ist, ich würde nicht sagen, eine Schweinerei dort, aber es ist wirklich schwierig. Ja, und es ist auch sehr gefährlich, dort zu operieren. Thoracic Outlet Syndrom. Wer von Ihnen kennt das Thoracic Outlet Syndrom? Nicht? Ich stelle es ihm umgekehrt. Ja, deswegen noch einmal. Thoracic Outlet Syndrom ist etwas, wo ich wirklich selber in der Familie gut drüber reden kann, weil ich habe es selber zum Teil und mein Cousin hat es auch. Und bei uns ist es so, was es hier gibt, ist, dass es hier immer wieder zusätzliche Skalenusmuskelbäuche gibt sozusagen, ja, so einen Skalenus tertius etc. Ich habe das zum Beispiel auch auf einer Seite, mein Cousin hat das auch auf einer Seite, und das ist gar nicht so selten, das haben wirklich viele Patienten. Und was jetzt passiert, diese Skalenusmuskulatur, wenn man, wie man hier sieht, auf der einen Seite ist der Plexus cervicalis, also die Nerven, die aus der Wirbelsäule rauskommen, die laufen schön untereinander. Auf der kranken Seite unter Anführungszeichen ist so ein Muskelbauch dazwischen. Ja. Und was jetzt passiert, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich, weil es ist auch eine Atemhilfsmuskulatur, wenn ich laufen gehe und sehr außer Atem komme, was ich mittlerweile leicht komme, bekomme ich irrsinnige Plexusschmerzen. Ja. Und wenn bei mir nachgeschaut, das ist einfach, weil ich auch so einen Skalenus intermedius habe. Was bei meinem Cousin passiert ist, der ist sehr trainiert im Gegensatz zu mir, und der hat einfach so einen hypertrophierten Serratus gehabt, dass der wirklich schon schwächer geworden ist auf der einen Seite. Ja, Schmerzen, Schwäche, gesagt, umso mehr ich trainiere, umso schwächer wird die Seite. Und da müssen Sie dran denken, und da ist wirklich auch eine ganz einfache Therapie, Ultraschall gezielt Botox in diese Muskelbrücke zu spritzen und die kleiner zu machen. Ja. Hier sehen Sie es noch einmal, Nadel von links, hier ist diese Muskelbrücke, hier drüber die Nerven, und deswegen Ultraschall gezielt, bitte. Ich weiß nicht, wie man das ohne Ultraschall machen kann, sonst ist mein Nerv drin, ziemlich sicher, irgendwann. Und was dann mehr oder weniger passiert ist, dass dieser Muskel kleiner wird und die Spannung rausgeht. Wenn ich dazu noch eine richtige Therapie mache, in der Phase, wo das Remodeling von diesem Muskel wieder stattfindet, habe ich sehr gute Ergebnisse im Langzeitbereich. Und was ich mehr oder weniger machen möchte, so sind die quasi falsch angeordnet, wenn dieser Muskel dazwischen ist, und ich möchte diesen Muskel kleiner machen, weil die eigentlich so angeordnet sein sollten. das tun sie jetzt nicht. Ja? Der Muskel verschwindet nicht und die ordnen sich so an. Ja? Aber es ist dort mehr Platz und weniger Spannung und das Gleiten ist dort auch viel besser. Was wir mittlerweile immer mitmachen, ist, dass wir auch den Subclavius, also der Muskel, der unter der Clavicula ist und den Plexus quasi durchlässt zwischen sich und dem Serratus anterus, ist, dass wir uns auch anschauen, ob wir auch in den Subclavius Botox setzen. Ja, hier sehen Sie sehr schön in diesem Video, das ist die Clavicula, das ist der Musculus Subclavius, das ist der Plexus, wie eng dieser Raum sein kann, ja, und wie wenig Spiel hier ist. Ja. Und was man hier natürlich auch ganz toll machen kann, ist dann diesen Muskel auch mit Botox infiltrieren und kleiner machen. Unterschiedlich, manche machen es immer, also manche machen immer oben unten, manche machen nur unten, manche machen nur oben und manche machen es je nach Erscheinungsbild. Man muss es ein bisschen austesten. Also ich mache es meistens so, dass wenn ich den Subclavius sehe und er ist wirklich ein richtig ordentlich dicker Washer, da sieht man sich drauf ein, dann mache ich ihn meistens gleich mit. Das ist ja schön, genau. Und wieder Ultraschall gezielt. Nadel hinein. 1 Zentimeter tiefer und sie sind im Plexus drin. Noch 1 Zentimeter tiefer und sie sind in Vene oder Arterie drin. Deswegen Ultraschall gezielt, bitte. Und Sie sehen auch sehr schön, wie sich das Ganze drin verteilt. Es muss ein bisschen Gas geben. Läuferknie ist auch etwas sehr Interessantes. Das ist jetzt nur, das ist etwas, wo ich sage, das vielleicht nicht jedes Mal machen, aber kurz dran denken. Es gibt mittlerweile eine Studie, die auch einen Beweis mehr oder weniger erbracht hat, dass auch beim Läuferknie, wenn ich einen sehr dicken Tensorfaszielate habe, dass ich das auch mit Botox behandeln kann. Und das zum Beispiel, wenn man weiß, wie der Tensorfaszielate normalerweise ausschaut, ist fast ein doppelt so dicker Tensorfaszielate. Das war ein Patient, der das einfach nicht und nicht losgeworden ist. Und hier kann man zum Beispiel auch Ultraschall gezielt Botox direkt in die Mitte um die Sehnenplatte und nimmt einfach dort mit die Spannung raus. Was man hier sagen muss, der soll kleiner werden. Ganz allein kann das nie was werden. Ja? Das ist wirklich wieder nur ein kleiner Bruchteil von der Therapie, den Sie hier machen. Ja, da müssen Sie viele andere Bereiche auch mitmachen, aber Sie können unterstützen in Bereichen, in denen sonst nichts mehr wirkt. Achillessehne, der Georg hat das schön gezeigt schon, so schaut die Achillessehne aus, wenn sie sich quasi wehrt, ja, und mit Durchblutung versucht, selber wieder herzustellen. Und was wir hier anbieten können zum Beispiel, sind verschiedene Therapien, wie dass ich eine Art Hydrodissektion mache, also ich spritze extrem viel Flüssigkeit um die Sehne und reiße unten wirklich diese Gefäße mit der Neovaskularisation und auch Nervation ab. Ja? Oder was ich lieber mache im Moment, ist dort mit Hyaluronsäure zu infiltrieren, also so mit Austenil-Tendern. Und das ist etwas, was gerade bei so etwas wie hier, das ist jetzt keine klassische Tendinopathie, sondern das ist mehr oder weniger eine Peritendinitis, ja, dass ich einfach diesen Bereich mit Austenil-Tendern zusätzlich infiltriere und den Rest macht dann die Physiotherapie mit. Das sind oft Bereiche einfach, wo ich helfe dem Patienten, seine Heilungsphase physiotherapeutisch zu starten. Ich ersetze sie damit nicht. Ja. Wenn der keine exzentrischen oder wie die neuen Übungen auch immer heißen mögen, physiotherapeutisch macht, wird das von alleine nie besser werden. Ja, aber ich kann es damit deutlich unterstützen. Die Patientin habe ich am Wochenende noch extra angerufen, um mich zu vergewissern, dass es auch wirklich besser geworden ist. Und sie hat gesagt, wunderbar, sie läuft, trainiert und hat keine Schmerzen mehr. Techniken. Mein Lieblingsvideo aus dem Rugby, Dean Mom. Der braucht wahrscheinlich mehr als eine Hämatompunktion, vor allem eine Halskrause. Aber dort entsteht einiges. Ja? Und was wir zu Haufen gemacht haben, ist einfach Hämatome abzusaugen, ACP zu spritzen, einfach nur zu diagnostizieren. Ich zeige es nicht noch einmal. Für Rugby-Spieler ist es schön, für Nicht-Rugby-Spieler ist es nicht schön. Hämatome können ganz unterschiedlich ausschauen. Ein Hämatom kann so ausschauen im Rectus Femoris. Ja? Es kann hell sein, es kann in der Mitte hell rundherum dunkel sein, es kann nur dunkel sein. Das sind die verschiedenen Stadien. Und die verschiedenen Rissarten sozusagen. Das einzige Stadion, das Sie wahnsinnig interessiert, ist dieses Stadion. Das ist das Stadion, wo Sie was raussaugen können. Wenn das ganz dunkel ist, homogen dunkel ist, das kriegen Sie raus. Die vorigen zwei kriegen Sie nicht raus. Ja, das ist Narbenbildung, ganz frische Blutung, können Sie vergessen. Um ungefähr zu schauen, das war noch ein Video, das wir überspringen. wann es sinnvoll ist, etwas rauszubekommen. Wenn das Hämatom so groß ist, ist es sinnvoll, das rauszunehmen. Es ist leider die Abmessung nicht dabei, aber das waren ungefähr 20 cm. Das war den ganzen Oberschenkel entlang. Und der Patient ist gekommen und hat gesagt, wissen Sie, ich kann das Knie nicht mehr beugen. Ja? Das war einfach so ein großes Hämatom, dass er so draufgedrückt hat, dass die Funktionalität im Knie schon eingeschränkt war. Und da gibt es nichts Schöneres, was Sie machen können, also wenn Sie dieses Hämatom rauspunktieren und nachher dieses Bild haben. Ja, der ist quasi instant geheilt. Stimmt auch nicht ganz, Sie müssen komprimieren, das muss wieder zusammenwachsen, aber es ist einfach sehr schön. Und warum mache ich das nicht blind? Weil die oft septiert sind, so wie in diesem Fall. Da sehen Sie dieses Septum. Wenn Sie das blind machen und Sie stechen rein, dann schaffen Sie es nicht, dieses Durchfädeln zu machen, was oft wichtig ist. Und dann kriegen Sie nur die Hälfte raus. Ja. Dann haben Sie reingestochen, dann saugen Sie raus. Dann halten Sie vielleicht, weil Sie es haben, den Ultraschall nochmal drauf oder im schlimmsten Fall machen Sie ein MR in einem Monat, wann Sie es kriegen, und sehen, Mist, die Hälfte ist drin. Ja. Was, nochmal reinstechen? Jedes Mal, wenn Sie reinstechen in ein Hämatom, haben Sie eine Infektionsgefahr. Ja, und die sollten Sie vermeiden, weil ein Hämatom ist ein perfekter Nährboden für Infektionen. Häufigster Grund für Trainingsausfälle wissen wir, wann, 1 bis 2 Wochen nach Verletzung, haben Sie meistens die beste Chance, dass es so flüssig ist, dass Sie es gut rausbekommen. Ja, Kontrolle in einer Woche, Kompressionsverband, leider sehr individuell. Hier noch einmal zu sehen, wie das Ganze ausschaut, das jetzt auch von distal, wunderschön, ich gehe mit der Nadel rein und saug das Ganze ab. Was Ihnen hier schon ein bisschen auffallen sollte, ist die dicke Wand. Was ist diese dicke Wand? Das ist, wenn das Ganze so ein bisschen chronisch wird. Und dann beginnt die Wand oft selber wieder Serum zu bilden. Ja, wir kennen das in vielen Bereichen, gerade plastische Chirurgie nach großen Operationen. Dann habe ich ein Problem, dann habe ich nämlich so eine Art sezernierendes Hämatoserum, ja, und das Ganze rinnt immer wieder nach. Das wird mit einer Punktion nicht reichen. Dort legen wir meistens wirklich Drainagen rein, die auch über einige Tage drinnen bleiben. Und was hier auch ganz gut funktioniert, ist das Ganze mit Ethoxysclerol oder Doxycyclin, was auch immer man nehmen möchte, zu sklerosieren, um diese Sezernation von diesem Hämatoserum wirklich quasi zu unterbinden. Das müssen Sie oft einige Male wiederholen, aber die einzige Alternative zu dem ist, dass man das Ganze rausoperiert. Und das wollen mittlerweile viele einfach nicht mehr haben. So schaut das Ganze aus, wenn das Ganze in einem Stadium ist, wo Sie gar nichts mehr rausbekommen. Das zeige ich Ihnen an diesem Video. Das ist ein chronisch organisiertes Hämatom. Wenn Sie sowas sehen, können Sie es probieren, damit Sie es mal gemacht haben, aber Sie werden es nicht rauskriegen wahrscheinlich. Ja. Und das ist ein Problem, sind Sie mit der Nadel drin und es geht nicht raus und dann schauen alle blöd. Was man hier überlegen kann, muss man sich gut überlegen. Wir haben immer wieder Fälle, wo wir in sowas einfach wirklich eine Lyse, also eine Aktilyse hineinspritzen, das ein bisschen wirken lassen, das auflösen lassen und dann raussaugen. Ja. Klinisches Setting, ein bisschen aufpassen, gibt es Kontraindikationen. Ja. Die Anästhesisten schütteln schon den Kopf, weil sie wissen, wie aggressiv die Lyse sind. Deswegen, ich sag's, das sind die Patienten, die sagen, wissen Sie was, das muss weg, aber operieren, keine Chance. Ja. Was passiert denn nämlich, wenn Sie diese ganzen Dinge nicht absaugen? Genau, Myositis ossificans ist etwas, was Sie absolut nicht haben wollen und was immer wieder passiert, wenn diese ganzen Dinge ewig chronisch irgendwo drin sind und der Körper schafft es nicht, die abzubauen. Wie schaut das Ganze normalerweise aus? Das ist eh schon der Fall vom Georg. Wenn Sie sowas sehen beim Sportler, das sofort absaugen. Ja, die sind so schnell wieder fit, wenn sie das machen, raus damit und absaugen. Also die Message von den Hämatomen, wenn Sie sowas sehen, schauen Sie mir Ultraschall nach und stecken Sie eine Nadel rein. So schaut das aus. Wenn das alt ist, ist das dunkel. Wenn das etwas frischer ist, dann ist das Ganze etwas heller. Immer dem Patienten zeigen, der freut sich, wenn es draußen ist. Punktion von Ganglien, ich überziehe ein bisschen, aber wir kommen gleich zum Ende. Punktion von Ganglien ist etwas sehr, sehr Spannendes. Warum ist es so spannend? Weil man das immer wieder schon gehört hat. Ja? Und das heißt immer, es bringt überhaupt nichts. Ich steche hinein, saug das aus und morgen ist es wieder da. Das ist auch richtig, wenn ich es falsch mache. Und das ist genauso wie dieses schöne Video, das ich im Internet gefunden habe, zeigt, so stellt man sich das vor. Ich habe mein schönes kleines Ganglion. Ich steche mit meiner Nadel, die jetzt hoffentlich bald kommt, hinein. Sauge das aus und weg ist es. Dann bewege ich die Hand einmal und dann ist es wieder da. weil das Gangrene immer aus dem Gelenk rauskommt, wo zu viel Druck drinnen ist. Das heißt, was diese Studie schon bewiesen hat, die ich hier nebenbei schon gezeigt habe, die haben das Ultraschall gezielt gemacht mit einem speziellen Protokoll. Die haben die Chance gehabt, dass nur noch 20% wieder aufgetreten sind, im Gegensatz zu 33-78% nicht bildgesteuert. Warum haben die so gute Chancen, dass es weniger auftritt? Weil man das Ganze nicht nur absaugt, sondern man schaut, wo der Hals ist vom Ganglion. Ein Ganglion hat immer einen Hals, weil es immer aus einem Gelenk rauskommt, klebt diesen Hals zu und niedelt dieses Ganglion. Das ist relativ ähnlich, was der Chirurg intraoperativ oft macht. Ja. Und nur wenn Sie es so machen und dem nachher auch eine Handgelenksschiene tragen lassen für mindestens 2 Wochen, Finger bewegen sollte er, hat das eine Chance, dass er es nicht wiederkommt. Ja. Wenn Sie dem zum Beispiel keine Schiene geben, Sie machen nur die Therapie und sagen, geh nach Hause, das war's. Ja. Und der macht Yoga, Ground Facing Dog, natürlich ist das sofort wieder da. Ja. Heißt es nicht so? Ach so, Downward, Entschuldigung, ich habe mich geoutet, dass nicht sehr gute Yoga kenne. Ja, aber Sie wissen, was gemeint ist. Ja? Man weiß, was gemeint ist, sagt meine Freundin immer. Das ist ein schönes Video vom Georg auch. Wo sind wir hier? Wir sind in der Loge de Guyon. Was haben wir hier? Wir haben den Ulnaris-Nerv und die Arterie. Hier traut sich sowieso kein halbwegs vernünftiger Mensch, das blind abzusagen. Mit dem Ultraschall das Ganze natürlich wunderbar. Ich habe den Nerv hier drüber und kann sehr schön den Hals von diesem Ganglion wirklich mehrfach durchstechen, bildgesteuert, und kann auch vermeiden, in den Nerv, der knapp drüber ist, und die Arterie hineinzustechen. Gute Ergebnisse. Fast eine der letzten Geschichten. Lavage. Wer kennt die Babotage von der Schulter? Ja, der hat schon mal gemacht. Super Geschichte, oder? Verstopft leicht, ja, das stimmt. Ja, was ist das Ganze? Wenn ich diese typischen Verkalkungen im Supraspinatussehnenbereich habe, die haben verschiedene Stadien. Wenn die in einem Stadion sind, wo die von diesem milchartigen Stadion gerade in dieses festere Kalkstadion übergehen, haben die einen irrsinnigen Reiz, den die in der Sehne setzen. Und diese milchige Kalkmilch, die so gerade kristallisiert sozusagen, die kann ich ultraschallgezielt absaugen, die kann ich rauslavaschieren. Ja. Da gehe ich mit meiner Nadel hinein in diesen Kalkbatzen und spritze dort Flüssigkeit, Natzel, Lokalanästhesie rein, und verflüssige das Ganze und saug diese Kalkpartikel wieder raus, und der Reiz ist raus. Der Reiz ist dann nachher draußen. Funktioniert nicht immer, aber ist etwas, was man konservativ sehr gut anbieten kann. Dry Needling, das ist mein letzter Fall, das ist auch etwas. Wer gesagt, Stammzellen, ACP und überhaupt alles Mumpitz, brauche ich nicht. Ist unter Umständen richtig, wissen wir nicht. Könnte man Dry Needling probieren. Ja, das heißt, ich setze diesen Reiz, damit ich diese Kaskade wieder resette sozusagen, einfach indem ich eine Nadel in diesen gereizten Sehnenbereich hineinsetze und dort Mikrotraumen setze, die quasi wieder in die Entzündungsphase rücksetzen, damit wieder Entzündungsphase, Remodelingphase etc. durchlaufen werden kann. Das war's. Vielen Dank. Ja, und für die mich kennen, ich bin umgezogen und bin ab jetzt in der Theresiengasse im 18. Bezirk. Für die mich nicht kennen, ich bin in der Theresiengasse im 18. Bezirk. Und ich möchte jetzt hier noch einmal ganz kurz herzeigen, wie das ausschaut, wenn ich mit einer Nadel wo reinsteche. Und das kann dann jeder selber probieren, weil dafür haben wir das Gerät hier stehen. Da ist es jetzt einfach so, was ich jetzt machen werde. Ich werde eine Nadel von einer Seite hineinstechen und irgendjemand von Ihnen wird dann probieren, die Nadelspitze von dieser Nadel von der anderen Seite zu treffen. Das heißt, was mache ich wieder? Ich setze meinen Schallkopf an, so schaut Muskel aus. Ja, das ist jetzt kein Mensch, sondern eine Pute. Das ist übrigens der Tisch unten, die helle weiße Linie. Bitte da nicht hineinstechen, hatten wir letztens. Das heißt, über die Linie, ich steche mit ein bisschen Abstand zum Schallkopf. Sehe wunderschön, wie ich meine Nadel sehe. Jetzt lasse ich die drinnen. Und jetzt kann, wenn die Kamera ausgeschaltet ist, jemand probieren, von der anderen Seite die Nadelspitze zu treffen. Vielen Dank.